Auch von mir einen guten Morgen an euch alle, die ihr hier seid, und auch an die, die dann online dabei sein werden. Was für ein Vorrecht, dass wir eine ewige Konstante, etwas ganz Sicheres haben in unserer Zeit, wo so viel im Fluss ist, wo so viel Veränderung geschieht, da hat Gott uns einen festen Anker geschenkt. Sein Wort. Da wollen wir heute hineinschauen in den Philipperbrief. Ich lese aus Kapitel 2, die Verse 5 bis 13. Philipper 2, 5 bis 13. Mein Schwerpunkt wird dann auf den Versen 12 und 13 sein. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also, meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Wenn wir in die Welt hineinblicken, dann zeigt sie uns ein erschreckendes Bild. Wohin wir schauen, begegnen wir dem Wettstreit um die Vorherrschaft. Und das ist verbunden mit gewaltigen Machtkämpfen. Wir sehen das in der Ukraine, wir sehen das in Israel, wir sehen das aber auch in unserem Deutschland und weltweit. Und dieser Kampf um die Vorherrschaft, der bringt viel Elend und Unfrieden mit sich. Aber wir wollen nicht nur hinausschauen, wir wollen auf uns schauen. Ist es nicht bei uns persönlich genauso? In unserem Leben, da findet ein Kampf um die Vorherrschaft statt. Und dieser Kampf, der nahm seinen Anfang im Paradies, wo Satan Adam und Eva verführte. Satan hatte ihnen gesagt, soll das wahr sein, was Gott gesagt hat? Ihr werdet sterben, wenn ihr von der Frucht esst. Oh nein, ihr werdet sein wie Gott. Und dann begann das Elend. Der Mensch wollte unabhängig sein von Gott und kam damit unter die Herrschaft Satans. Die Menschen verloren die Gemeinschaft mit Gott und wurden Sklaven Satans. Und damit auch wir. Doch wie anders bei Jesus. Wir lesen es in den Versen 5 bis 11. Er verließ die Herrlichkeit beim Vater. Er hat nicht an seiner besonderen Stellung festgehalten, sondern er hat dich und mich im Auge gehabt. Und er stieg herab vom Himmel, um dir und mir den Weg zu bahnen in die Gemeinschaft mit Gott. Er erniedrigte sich selbst und wurde Menschensohn. Ich meine, wir können das nicht nachempfinden, was das für ihn bedeutet hat. Aus der vollkommenen Harmonie im Himmel herab auf diese Erde, mit Streit, mit Eifersucht, mit Machtkämpfen, wo jeder sich selber behaupten wollte. Er hat sich dem Willen des Vaters untergeordnet, freiwillig. Und dann kam er auf diese Erde und dort in diesem gewaltigen Kampf, wo sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, wo wir die Intensität dieses Ringens sehen, da betet er: Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und darum geht es auch in unserem Leben, bei dir und mir, immer wieder. Die Entscheidung: nicht mein, sondern dein Wille geschehe. In Matthäus 4, da wiederholt sich der Kampf um die Vorherrschaft. Da geht Satan aufs Ganze. Er will den Sohn Gottes für sich gewinnen. Er will, dass er ihn anbetet und nicht mehr den ewigen Vater. Da macht er in dieser Versuchungszeit Jesus manches Angebot. Da reagiert er auf die Bedürfnisse des täglichen Lebens. Hunger. Du hast es doch in deiner Hand. Sprich nur ein Wort und dann wird aus diesen Steinen Brot. Dann geht es um das, was so tief in unserem Herzen steckt. Anerkennung, das Geltungsbedürfnis, jemand sein zu dürfen in dieser Welt. Und auch da stellt Jesus Gott vorne an. Und dann zuletzt ging es um die Anbetung. Und Satan zeigt ihm die ganzen Reiche der Welt und sagt: Das will ich dir geben, wenn du mich anbetest. Darauf gibt Jesus eine klare Antwort. Es steht geschrieben: Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Und dann verließ ihn Satan für eine Zeit lang. Merken wir die Auseinandersetzung. Da war ein Machtkampf entbrannt. Er wollte die Menschheit für sich gewinnen. Er wollte es festmachen bei dem einen Jesus Christus. Philipper 2, 12 und 13 zeigt uns, dass es auch bei uns um die Frage geht: Wem wollen wir angehören und wem wollen wir gehorchen? Wer soll Herr über unser Leben sein? Dies ist auch bei uns ein Kampf wie in Matthäus 4, wo es darum geht, ob die Bedürfnisse des Lebens, das, was unser Menschsein so sehr begehrt, Raum hat in unserem Leben oder ob Gott Raum hat in unserem Leben. Vers 11 in Philipper 2, Vers 10 und 11 sagt es so: Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ich den Text gelesen habe und wir zu den Versen 12 und 13 kamen. Da begegnet mir immer wieder ein vermeintlicher Widerspruch. In Vers 12 die Aufforderung: Schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Setz alles daran. Kremple die Ärmel hoch und tu dein Bestes. Und dann der 13. Vers. Denn Gott ist's, der in euch wirkt. Beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Wer muss jetzt schaffen? Darauf versuche ich heute eine Antwort zu geben, was das heißt: Schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Und dieser Herausforderung, der begegnen wir bei der grundlegenden Entscheidung, beim Ruf Jesu: Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Oder komm und folge mir nach. Da denke ich an die Geschichte von der königlichen Hochzeit. Da sendet der König Boten aus, um einzuladen zum Hochzeitsfest seines Sohnes. Und weißt du, dass auch du dazu eingeladen bist? Gott will dich bei diesem großen Fest einmal dabei haben, damit du die Freude erlebst, wenn Jesus seine Braut zugeführt wird. Und bei dieser Einladung, da beginnt der Kampf. Da stehen den Eingeladenen plötzlich die Dinge des Lebens vor Augen. Und der eine sagt: Ich muss meinen Acker beschauen. Der andere sagt: Ich muss das Joch Ochsen anschauen, das ich gekauft habe. Und der dritte sagt: Und ich habe mir gerade eine Frau genommen. Ich kann nicht kommen. Sie verachten das Angebot des Königs. Zwei Dinge konkurrieren: die Ansprüche des Lebens und die Einladung des Himmels. Ach, wie viele entscheiden sich für die Dinge des Lebens und geben Gott eine Absage. Aber dann fährt Jesus weiter. Und dann war da einer, der war wirklich gekommen. Und er hat es sogar in den Hochzeitssaal geschafft. Wie das möglich war, das ist mir ein Rätsel. Und darüber redet Gottes Wort nicht, doch er hat es geschafft. Und da sitzt er im Saal. Und dann kommt der Gastgeber. Und dann steht er vor ihm: Freund, wie bist du hereingekommen und hast kein hochzeitliches Kleid an? Ich bin gut genug. Was soll ich mit diesem Kleid? Und dann hat er es geschafft in den Saal und wird wieder hinausgeworfen. Darf ich dich fragen: Hast du das Geschenk Gottes angenommen, das Kleid der Gerechtigkeit, das wir nicht selber erwirken können, sondern das uns nur von Gott geschenkt werden kann? Da sagt Gottes Wort in 2. Korinther 5, 21: Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Die eigene Gerechtigkeit, die taugt nicht vor Gott. Es gibt nur eine Gerechtigkeit, die vor Gott Geltung hat. Die Gerechtigkeit, die Jesus uns am Kreuz erworben hat. Deshalb sagt Apostelgeschichte 4,12: Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden, als allein der Name Jesu. Ich meine, dass viele von uns diesen Kampf erlebt haben, wo Jesus um uns geworben hat. Und dann so manche Dinge dastanden. Was werden meine Freunde sagen? Was mit meiner Schuld, wenn das offenbar wird? Und so viele Dinge. Und jeder, der sich durchgerungen hat, hat erlebt, wie Gott die Dinge gebahnt und geregelt hat. Denn Gott ist's. Dort, wo wir auf ihn eingehen, da handelt er und schafft Weg und Bahn. Wenn du dieses Kleid noch nicht angenommen hast, so steht es heute zur Verfügung. Jesus bietet es dir an. Er ruft: Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Komm zu ihm mit all dem, was dich belastet, was dich bedrückt, mit deiner Schuld, mit all dem, wo du dich schämst, Dinge, die dir immer wieder vor Augen stehen. Und dann nimm Jesus als Retter und Herr an. Und dann darfst du singen mit uns: Sie sind ja nicht mehr. Die Sünden, die lang mich geplagt, vergeben sie sind. Ich bin Gottes Kind, wie sein Wort es gewisslich zusagt. Der Ruf Jesu ist heute noch da. Geh ein durch die enge Pforte. Nur einer hat Antwort für dich: Jesus Christus. Und dann gilt es, dabei zu bleiben im täglichen Leben, bei dieser Entscheidung zu bleiben: Es geht nicht mehr, wie ich will, sondern wie Christus will. Er ist der Herr meines Lebens. Ich will nicht mehr den Begierden meines Fleisches, meinen menschlichen Empfindungen und Wünschen und Begierden Raum geben, sondern ich will auf Gottes Wort ausgerichtet leben. Ich will so leben, wie Gott es will. Und da haben wir es alle schon erfahren: Das braucht unseren ganzen Einsatz mit aller Entschiedenheit. Dazu hat Gott uns sein Wort gegeben, wo er auf die Versuchungen des menschlichen Lebens Antwort gibt und uns den göttlichen Weg weist. Da gibt er Antwort in Bezug auf Ehrsucht, dass wir uns der nicht hingeben. Er gibt uns Wegweisung auf die Rechthaberei, auf Augenlust und vieles mehr. Philipper 2,12 sagt: Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Nur wer sein Leben Jesus anvertraut hat und nur wer auf die Ermahnungen Gottes eingeht, der kann selig werden und der kann selig leben. Matthäus 10,39 sagt: Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Nun zur Frage: Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Worum geht's da? Ich habe da die Geschichte von David vor Augen, als er auf der Flucht war vor König Saul und sich dann mit seinen Getreuen hinten in der Höhle bei En-Gedi versteckt hat. Und plötzlich tritt König Saul herein. Eine Übersetzung sagt, um seine Notdurft zu verrichten. Ich weiß nicht, ob es das war. Auf jeden Fall reagieren dann die Getreuen Davids und sagen: David, das ist von Gott. Er hat ihn in deine Hand gegeben, damit du tust, wie dir's gefällt. Und er geht unbemerkt von Saul und schneidet ihm den Zipfel des Mantels ab. Und dann geschieht etwas. Da schlug ihm das Herz. Da ergriff ihn das Zittern. Wovor denn? Wie sollte ich meine Hand an den Gesalbten Gottes legen? Nicht damit du tust, wie du willst, sondern warte auf Gott. Und dann geht er zurück und gebietet seinen Getreuen, die Hand an König Saul zu legen. Und als Saul hinausgeht, da geht er ihm hintendrein und zeigt ihm, was da geschehen war. Da zeigt er ihm, wie er ihm trotz allem immer noch die Treue hält. Wohl uns, wenn wir auf dieses Mahnen des Gewissens, auf dieses Mahnen des Herzens eingehen und nicht unsere Begierden befriedigen, sondern unser Leben zur Ehre Gottes leben. Dazu gibt uns Gottes Wort das Beispiel von Josef im Hause Potiphars. Dort sehen wir auch etwas von dem, was es heißt: Schaffet, setze alles daran, damit nicht diese Dinge Macht über dich gewinnen, sondern du in der Hand Gottes bleibst, unter der Herrschaft Gottes. Da wird er von der Frau Potiphas täglich bedrängt. Stelle man sich das vor. Täglich macht sie sich an ihn heran. Und dann geht sie aufs Ganze. Sie sorgt dafür, dass sie allein mit Josef im Haus ist. Und dann sagt sie: Josef, das ist deine Stunde. Gib dich mir hin. Lass uns miteinander schlafen. Und da wird Josef ganz energisch. Er sagt: Wie sollte ich ein solch groß Übel tun und wieder meinen Gott sündigen? Es ging nicht nur um Potiphar. Er wusste, es geht um meinen Gott. Und dann flieht er. Und nun stehe ich vor der Frage: Schaffet, dass ihr selig werdet. Ist Josef selig, glücklich geworden mit dieser Entscheidung? Festzustehen, nicht nachzugeben, nicht weichzugeben, da wo die Situation auch ausweglos schien, sondern sagt: Gott, dir gehöre ich. Der Weg war hart, der Weg war bitter, doch im Leiden durfte Josef Glückseligkeit erleben. Außen Leiden, Verachtung, Hohn, aber im Herzen einen tiefen Frieden. Gott nennt es so: denn oder doch, der Herr war mit ihm. So auch unser Herr Jesus, er blieb treu bis zum Schluss, auch in den tiefsten Leiden. Dann denke ich an das Leben Jakobs. Er hatte die tiefe Sehnsucht in seinem Herzen: Ich will den Segen meines Vaters, ich will den Segen Gottes. Und er hat darum gekämpft und gerungen. Und auf diesem Weg, ich meine 20 Jahre in der Fremde, da hat er viel Leid und Elend erlebt. Und dort, bei Peniel, wo er ganz allein dastand. Seine Familien hat er in zwei Gruppen geteilt und über den Fluss gebracht mit Hab und Gut. Und dann geht er zurück über den Fluss, um seinem Bruder Esau zu begegnen. Und in dieser Nacht begegnet ihm Gott. Und er ringt mit Jakob die ganze Nacht und es gelingt ihm nicht. Darf ich dich fragen, hat Gott bei dir gewonnen? Und oder bist du immer noch dich am Wehren? Und dann greift Gott in seiner Güte ein. Er versetzt ihm einen Schlag auf die Hüfte und da wird Jakob kampfunfähig. Und dann regiert Jakob plötzlich. Der Mann, mit dem er die ganze Nacht gerungen hat, an den wendet er sich und erkennt plötzlich: Das ist der Segensspender. Er ist es, der meine Sehnsucht stillt und mir seinen Segen gibt, nicht all die Güter dieser Welt. Und dann klammert er sich an die Person. Wir können davon ausgehen, dass es Jesus Christus war, und sagt: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dann lesen wir, und da ging ihm die Sonne auf. Und dann lesen wir weiter, wie Jakob bekennt: Ich habe Gott mit meinen Augen gesehen und bin genesen. Da war seine Sehnsucht gestillt. Da war sein Herz zur Ruhe gekommen. Nur bei Gott kommt mein Herz zur Ruhe. Und deshalb sagt Asaph: Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Da denke ich auch an Lea die Frau Jakobs. Wie hat diese Frau gelitten? Auf die Seite gerückt. Und wie ringt sie um das Wohlgefallen Jakobs? Und es nützt alles nichts. Da möchte ich euch auch als einen kleinen Werbeblock für unser Andachtsbuch Wort zum Tag, eine Andacht vom 13. August lesen. Aus 1. Mose 29, 35 nach Hoffnung für alle, da sagt Lea: Ich will den Herrn preisen, sagte sie und nannte ihn Juda. Findest du es auch spannend, wie Eltern ihre Kinder benennen? In der Bibel komme ich zu der Stelle, wo beschrieben wird, wie Lea ihre Kinder benennt. Mir scheint, aus den Namen ihrer Kinder kann man etwas von ihrem persönlichen Weg mit Gott erkennen. Lea ist eine ungeliebte Frau von Jakob. Jakob wollte eigentlich Leas Schwester Rahel heiraten, aber er wurde betrogen und bekam am Tag seiner Hochzeit nicht seine geliebte Braut, sondern Lea zur Frau. Das war kein guter Start in die Ehe. Als Lea ihren ersten Sohn gebärt, nennt sie ihn Ruben und sagt: Der Herr hat mein Elend gesehen. Jetzt wird mein Mann mich lieben, weil ich ihm einen Sohn geboren habe. Den zweiten Sohn nannte sie Simeon, Erhörung. Der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde. Darum hat er mir noch einen Sohn geschenkt, rief sie. Den dritten Sohn nennt sie Levi, Zuwendung. Jetzt wird sich Jakob mir endlich zuwenden, weil ich ihm drei Söhne geboren habe, sagt sie. Lea sehnt sich danach, von Jakob geliebt zu werden. Mit jedem neuen Kind hofft sie, sich seine Zuneigung zu verdienen. Mit was willst du dir die Zuneigung Gottes verdienen? Das ist vergebliches Bemühen. Zuneigung Gottes hat uns Jesus erworben. Und jetzt der Schluss. Doch beim vierten Sohn scheint sich etwas in ihr verändert zu haben. Wie nennt sie ihn? Ich will den Herrn preisen, sagte sie und nannte ihn Juda, Lobpreis. Lea versucht nicht länger, Anerkennung von ihrem Mann zu bekommen. Sie scheint Frieden gefunden zu haben in Gott, der einzigen Quelle, die echte, tiefe Liebe und Wertschätzung bieten kann. Nur bei Gott kommt mein Herz zur Ruhe. Selig werden, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Das ist nur möglich in einem Leben, das man Jesus anvertraut hat. In einem Leben im Einklang mit dem Willen Gottes, wo wir immer wieder den Kampf führen. Nicht das, was mir jetzt vor Augen ist, soll mein Leben bestimmen, sondern ich will leben, wie Gott will. Und da ist der Geist Gottes am Werk in denen, die Gott angehören. Da ist er der Wirkende, er, der das Wollen wirkt und dann auch das Vollbringen. Da geschieht's dann nicht in der eigenen Kraft, sondern in der Hingabe an Gott und Jesus Christus. Da, wo wir rufen wie Jakob: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Etwas von dem sehen wir auch im Leben der beiden Brüder, vom verlorenen Sohn und vom älteren Sohn. Beide gingen an der Glückseligkeit vorbei. Der Jüngere, indem er sein Leben nach den Maßstäben dieser Welt gelebt hat und am Ende betrogen zurückkam. Aber er kam zurück und Gott hat ihn nicht abgewiesen, sondern hat ihn aufgenommen und ihm wieder die vollen Kindesrechte geschenkt. So ist unser Gott. Wer zu ihm kommt, den nimmt er an. Wer kommt, so wie der verlorene Sohn? Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Aber den zweiten Satz lässt Gott nicht ausgesprochen werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Er will dich zu was machen? Zu seinem Kind. Nicht Sklave, nicht Knecht, sondern Kind Gottes sollst du sein. Und dann der ältere Sohn, ich habe dir mein Leben lang gedient. Lea, sie meinte, indem sie Jakob Kinder gebärt, wird sie seine Anerkennung finden. Anerkennung, ich möchte es noch einmal sagen, findest du nur in Jesus Christus. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und dieses Leben in der ganzen göttlichen Fülle. Wage es, den Weg mit Jesus zu gehen. Wenn du die Entscheidung noch nicht getroffen hast, du darfst sie gerade jetzt treffen. Da sind Brüder und Schwestern da, die dir gerne beistehen und dich begleiten auf diesem Weg. Gott segne uns alle. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Liebe und Güte. Wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du in Jesus Christus uns den Weg gebahnt hast, damit wir selig leben und auch selig sterben können. Trotz allem Kampf, trotz allen Herausforderungen hier auf dieser Erde, weil wir dich haben, sind wir sicher und geborgen. Und danke, Herr Jesus, für den Platz, den du uns bereithältst im Himmel. Du hast aber auch zugesagt, dass du hier auf dieser Erde, dort, wo wir uns dir hingeben, beides wirkst, das Wollen und das Vollbringen nach deinem Wohlgefallen. Und dafür danken wir dir. Amen.